Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte in Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blick zurück, dem History-Podcast Ihrer BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und gemeinsam gehen wir heute wieder auf eine Zeitreise in die Geschichte Berlins. Heute starten wir vor sehr langer Zeit, denn unser Thema entstand mit der letzten Eiszeit. 20.000 Jahre ist das her. Heute ist der Grunewald Ausflugsziel, Naturparadies und einfach eine der schönsten Berliner Adressen. An meiner Seite Elmar Kilz, der den Grunewald wohl besser kennt als die meisten Berliner.
Im Grunewald ist Holzauktion, ist Holzauktion, ist Holzauktion. Aus allen Himmelsrichtungen kommen die Käufer schon, sogar aus Blößen wie RG.
Herr Kilz, Sie sind gebürtiger Dahlemmer. Seit Anfang der 90er Jahre waren Sie im Forstamt Grunewald tätig. Die letzten 21 Jahre von 1999 bis zum letzten Jahr als dessen Leiter.
Ein neuer Bacillus, der sich vorzugsweise in das menschliche Ohr einnistet, tritt in Berlin seit Wochen epidemisch auf. Der neueste Bacillus ist vor kurzem in der Nähe des Grunewalds entdeckt worden. Die Entdecker des modernen Plagegeistes waren fidele Ausflügler, die aus dem Grunewald heimkehrten, wo sie zufällig einer Holzauktion beigewohnt hatten. Ob nun die Feierlichkeit dieses trockenen Aktes einen so erheblichen Eindruck auf sie gemacht hatte, ob sie vielleicht in Verlegenheit wegen irgendeiner sangbaren Weise waren, kurzum, mit einem Male erklang aus dem Inneren des Kremsers der harmonische Chorus. Im Grunewald ist Holzauktion. Seit diesem denkwürdigen Tage steht ganz Berlin im Zeichen der Grunewalder Holzauktion.
So stand's im Berliner Tageblatt am 30. Januar 1892. Herr Kilz, die Melodie ist bis heute ein Gassenhauer. Wann war denn die letzte Holzauktion im Grunewald?
Ich glaube, im Grunewald gab es überhaupt keine, weil wir uns, seit ich denken kann, an den Holzauktionen in Brandenburg beteiligen. Und das Lied ist vom Text her auch nicht ganz richtig, denn es war eine Holzaktion. Die Berliner sind in den Grunewald getingelt, um polnische Wanderarbeiter in ihren Birkenhütten zu sehen, die die kleine Grunewaldseenkette trockengelegt haben, um für die Kurfürstendammbaugesellschaft das Gelände urbar zu machen. Übrigens der Initiator des Ganzen, Fürst Bismarck.
Der wollte trockenen Fußes zur Jagd.
Nee, der wollte das alles verscherbeln an ganz viele wohlhabende Berliner Grundstücksgröße, durchschnittlich 1 Hektar, und wollte einen neuen Stadtteil gründen, Grunewald.
Die heute gleichnamige Villenkolonie.
Die heute gleichnamige Villenkolonie.
Trotzdem kommen wir nochmal zum Lied zurück. Übrigens ein Zweivierteltakt Rheinländer, komponiert vor ungefähr 130 Jahren von Franz Meißner, aber das nur am Rande. Da gibt's, den Text kennt ja heute auch noch jedes Kind, die schöne Zeile: Der ganze Klafter Süßholz kostet einen Taler. Nun, da hat man vielleicht heute noch einige Fragen. Den Taler, den könnte ich Ihnen beantworten. Also ein Taler war ein altes preußisches Silbermünze zu 30 Silbergroschen. Später in der Umwandlung ungefähr 3 Mark. Wenn man mal bedenkt, so 1900 kostete eine BZ 5 Pfennig. 3 Mark, man kriegte 60 BZ dafür, also würde heute 60 Euro kosten. Also ein Taler war eine ganze Menge Geld, so ist es nicht. Jetzt aber bitte, was ist ein Klafter und was ist Süßholz? Das kann man raspeln, das weiß ich, aber
Klafter und Fuder sind alle Raummaße. Wir nehmen heute Raummeter oder Festmeter. Die sind auch nicht ganz vergleichbar. Das Wort Süßholz sagt man natürlich auch schon lange nicht mehr. Es kann gut sein, dass das ist, was wir heute als Laubholz bezeichnen, denn das würde auch den Preis erklären. Kiefer wäre sehr viel häufiger und damit sehr viel billiger gewesen. Aber Kiefer im Ofen prasselt zwar, aber versottet den Ofen.
Also von Holzauktion im Grunewald, um das mal zusammenzufassen, konnte überhaupt keine Rede sein.
Nicht so wirklich, nee.
Wir sollten aber zunächst einmal ganz auf den Anfang zurück.
Der Grunewald gehört zu einer eiszeitlichen Aufschüttungslandschaft, deren Oberfläche während der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren von Gletscherablagerungen gebildet worden ist. Die ersten menschlichen Siedlungen im Grunewald werden auf die Zeit um etwa 8.000 vor Christus geschätzt.
Ja, so steht's in einer Senatsbroschüre, die ich gefunden habe. Sie stammt allerdings schon aus den 80er Jahren. Und weiter heißt es darin, der Wald blieb dann einige tausend Jahre ganz natürlich. Ungefähr so bis zum Mittelalter. Denn da begann der Mensch einzugreifen in diesen natürlichen Wald. Und seit dieser Zeit habe ich gehört, bitte korrigieren Sie mich, gibt es im Prinzip in Berlin, auch in Deutschland, keinen natürlich gewachsenen Wald mehr. Er ist von Menschen.
Ja. Der Mensch hat alles genutzt. Er kam über Pferdefuhrwerke, über Schiffe, über neu angelegte Wege überall hin. Und die Häuser waren ja aus Holz. Der Grubenbau zum Beispiel funktionierte mit Holz. Wasserleitungen waren teilweise aus Holz. Also Holz war in vielen Formen hoch geschätzt und wurde deshalb überall genutzt. In der Regel königlich. Das bedeutet, der König hatte die Hoheit über alles, also Holzdiebstahl wurde sehr schwer bestraft. Und der Grunewald war auch so weit ab von allen Siedlungen, dass er zum Beispiel sehr lange noch statt Grunewald Spandauer Forst hieß. Da war keine Siedlung zwischen Spandau und Berlin-Köln.
Dann spielt im Grunewald, habe ich gelesen, seit dem 13. Jahrhundert auch die Wildbienenzucht eine Rolle. Man nannte das Zeitlerei und vielleicht erinnert sich mancher, dass das Zehlendorf hieß früher Zedellendorf. Und das kommt wohl von dieser, von den Wildbienenzüchtern, aber die brauchen Heidelandschaft und dazu musste man auch Wald roden.
Naja, die brauchten nicht Heidelandschaft, sondern sie hatten das Glück, dass sie auf übernutzte Wälder trafen, weil durch diese häufigen Brände in den Städten sind die Häuser so oft abgebrannt worden, dass praktisch Heidelandschaften nur noch übrig geblieben sind. Man erinnert sich an die Namen Wuhlheide, Jungfernheide, Kölnische Heide. Das ist heute noch ein Zeichen, dass es da praktisch nicht den klassischen Wald gab, den wir so mögen.
Dann gab es noch Pechöfen und Teeröfen. Kennen wir auch noch. Albrechts Teerofen ist noch als alter Name erhalten. Die brauchten jede Menge Kiefernholz. Und dann gab es noch kriegerische Katastrophen, die aber sozusagen zum Gegenteil führten. Wenn wir 30-jährigen Krieg haben, konnte sich der Wald wieder erholen. Kann man das?
Weil es keine Leute gab mehr.
Dann beginnt aber auch die forstwirtschaftliche Nutzung und ab 1800, Pi mal Daumen, die Erholung.
Ja, 1800 würde ich sehr früh ansetzen, denn die Wälder waren ja zum Schluss vom preußischen König eingezäunt. Also ein Betreten war verboten, denn er nutzte es als sein Jagdrevier. Das heißt, da wurde auch scharf geschossen. Das bedeutet, da durfte natürlich auch aus Sicherheitsgründen keiner rein. Also der Grunewald, das ist bezeugt, war bis 1909 eingezäunt.
Aber nicht am Gasthaus Pichelsberg. Ich habe eine Notiz von 1805. Da heißt es, man wird schwerlich einen öffentlichen Ort bei schönem Wetter mit so vielen und vergnügten Menschen sehen.
Zum Beispiel nehme man mal die Jürgenlanke mit der Halbinsel Schildhorn. Das Gasthaus zum Schildhorn war bekannt ohne Ende. Und das war ein Sommerausflugs- und Winterausflugsziel mit dem typischen zillischen Bollerwagen. Wozu braucht man den, um das Essen hin und den besoffenen Papa wieder nach Hause zu kriegen?
Hat geklappt.
Hat immer geklappt.
Jetzt muss man noch sagen, dass es eigentlich ein großes Verdienst unserer weitsichtigen Vorfahren ist, dass es den Grunewald überhaupt noch gibt.
Ja, es gab ja die Bestrebungen, ein Groß-Berlin zu bilden. Die gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts. Das bedeutet, man hat sich Gedanken gemacht, wo diese enorm schnell wachsenden Dörfer hinwachsen sollen. Und da gab es schon in den 1908 zum Beispiel einen Architekturwettbewerb, wie soll Berlin mal aussehen, Groß-Berlin. Das sollte die Form einer Hand bekommen. Eine Hand mit den Fingern, alles gespreizt, zwischen den Fingern ist Wald und die Stadt dehnt sich nicht als Klumpen aus, sondern fächert quasi aus, damit der Wald für jedermann erreichbar bleibt, eben auch in kurzen Entfernungen und damit der Wald mit seiner Frischluftfunktion bis in die Stadt vordringen kann. Und das hat dazu geführt, dass der Großgemeinde Verband Berlin 1915 im sogenannten Dauerwaldkaufvertrag den Wald vom preußischen König abgekauft hat. Nicht nur den Grunewald, sondern einen Grundstock von ca. 11.000 Hektar gelegt hat. Weil diese Kurfürstendamm-Baugesellschaft von Bismarck ja schon anfing, einzelne Parzellen mitten im Grunewald für wohlhabende Leute zu verscheuern. Und die wären dann tatsächlich für den Normalbürger nicht mehr erreichbar gewesen. Das wollte Berlin unbedingt verhindern und hat deshalb gesagt, wir verpflichten uns, den Wald dauerhaft als Wald zu belassen.
Eine tolle Investition, 50 Millionen Goldmark. Nie hat Berlin besser investiert als damals.
Mitten im Krieg, ja.
Mitten im Krieg. Heute denkt man gerade eine Wahlperiode im Voraus. Damals dachte man viele Generationen im Voraus und wir können uns heute noch dafür bedanken, im allerbesten Sinne. Zum Abschluss der kleinen Historie oder des historischen Ablaufs noch ein Lexikon-Eintrag. Er stammt aus dem Jahre 1902.
Grunewald, fiskalischer Nadelwald bei Berlin, im Kreis Teltow des preußischen Regierungsbezirks Potsdam, zwischen Charlottenburg, Spandau, der Havel und dem Wannsee, umfasst 4.676 Hektar und ist mit seinen Seen, zum Beispiel dem Halensee, Grunewaldsee und Schlachtensee, und Vergnügungsorten ein Ausflugsziel der Berliner. Das königliche Jagdschloss Grunewald wurde 1542 von Kurfürst Joachim II. Erbaut. Die Umwandlung des Jagdparks in einen Volkspark wurde 1902 von Kaiser Wilhelm II. Genehmigt. Auf dem im Westen am Havelufer gelegenen Karlsberg wurde 1899 vom Kreis Teltow ein Kaiser-Wilhelm-Turm errichtet.
Im alten Brockhaus wurden schon einige Highlights des Grunewalds genannt. Der heutige Grunewaldturm und vor allem das Jagdschloss am südöstlichen Ufer des Grunewaldsees. Dieses später ständig umgebaute und erweiterte kleine Schloss wurde ja nicht weniger als der Namensgeber des Grunewalds, denn der Kurfürst taufte sein Wasserschloss für Jagdaufenthalte einst zum Grünen Wald. Daraus wurde unser Grunewald für alles drumherum, wenn man so will. Und natürlich durfte es in dem Schloss auch spuken. Es war Filmkulisse für einen Edgar-Wallace-Streifen, Die blaue Hand mit Klaus Kinski. Ein Kritiker schrieb, empfehlenswert nur für Leute mit einer Vorliebe für Ratten, Schlangen und Verrückte. Ich persönlich hätte jetzt bei meinen Highlights noch den Teufelsberg anzubieten und meine alte Waldschule, mein altes Gymnasium direkt am nördlichen Ende des Grunewalds 1910 eingerichtet für Stadtkinder, die mal durchatmen sollten. Herr Kilz, was sind Ihre Grunewald-Highlights?
Zum Ersten, der Kaiser-Wilhelm-Turm zeugt von der Vorliebe der Berliner zur Übertreibung. Weil wer lesen kann und wer jemals vor dem Turm gestanden hat, wird merken, was die Absicht des Kreises Teltow war, die ihrem preußischen König einen Turm schenkten, um an der Bildung Großberlins beteiligt zu werden. Da war ihnen der deutsche Kaiser völlig Mumpe, wie der Berliner zu sagen pflegt. Und es richtete sich an König Wilhelm, steht auch fett groß drauf. Ich würde noch als Highlight sehen, die Jazzo-Sage auf der Schildhorn-Halbinsel mit dem Stühler-Denkmal, was an die Sage erinnert, oder der einzige deutsche Selbstmörderfriedhof, Leichen, die an Land gespült wurden, galten als Mörder, Selbstmörder waren Mörder in kirchlichem Sinne, durften in kirchlichen Friedhöfen nicht beerdigt werden. Erst als die Stadt kommunale Friedhöfe hatte, durften diese Leichen dort beerdigt werden. Davor haben sie mitleidige Seelen an Land gezogen und irgendwo verscharrt. Und irgendwann hat die Forstverwaltung beschlossen, da so geht das nicht, wir machen da was Vernünftiges, was Passendes draus. Und dieser kleine Friedhof existiert noch heute, wird aber nicht mehr als Friedhof genutzt.
Prominent bekannt durch Nico Päfkin, die Sängerin von Velvet Underground. Ja. Erklären muss man vielleicht, dass die hohe Rate der Selbstmörder, man ging damals ins Wasser.
Naja, sagen wir mal so, die Jürgen Lanke ist auch ein Verwirbelungsort. der dazu neigt, die Leichen, die von der Stößenseebrücke sprangen, die Lebenden, die von der Stößenseebrücke sprangen, als Leichen dort anzuschwemmen. Man muss auch leider sagen, häufig von ihren Dienstherren geschwängerte Dienstmädchen, die in ihrer Verzweiflung nichts mehr anderes wussten. Also auch ein Grunewald-typisches Phänomen, denn in den Villen da hinter den Mauern ist manches passiert, was man nicht so gerne nach außen kommen ließ. Aber man hat die Folgen dann dort gesehen.
Ich weiß, als der Dichter Georg Heim mit seinem Gefährten Ernst Balke ins Eis brach im Januar 1912 und dann aufgefunden wurde, brachte man die Leiche auch erstmal dorthin, weil das natürlich die nächste Adresse war, bis man ihn später dann am Fürstenbrunner Weg bestattete.
Ja.
Der Grunewald ist ja nicht nur Wald, sondern er ist auch in seiner Geschichte, er steht für Verkehrsgeschichte. Wenn man sich die Karte mal anguckt, quer durch eine Bahnstrecke, quer durch seit über 100 Jahren die AWUS.
Ja.
Der Grunewald steht überhaupt für Berlin-Geschichte, angefangen, wie Sie sagten, mit Jaksa, dem slawischen Fürsten, bis hin zu Geschichte im Nationalsozialismus. Die Nazis wollten eine Universitätsstadt dort gründen, über der Wehrtechnischen Fakultät, die bis zum Rohbau fertig war, stapelte man nach dem Krieg Trümmer zum Trümmerberg Teufelsberg auf. Es gibt Sportgeschichte zu erzählen im Grunewald.
Ja, auf dem Trümmerberg wurde Ski gefahren, bis in die 80er Jahre richtig professionell mit Radio- und Fernsehübertragung. Da liefen auch Geländemotorradrennen um diesen Berg herum. Die AWUS war ja die Rennstrecke überhaupt mit Hochgeschwindigkeitsversuchen über 400 Stundenkilometer, aber eben auch mit so vielen Toten, dass sie dann zum Schluss eben dadurch stillgelegt wurde.
Marathon 36 führte über die AWUS durch den Grunewald. Wir haben ein Tour de France Rennen 1987, glaube ich, zur 750-Jahr-Feier mit Bergetappe an der Havelchaussee, Bergetappe der ersten Kategorie.
Also ich meine, wer die Havelchaussee mal hochfährt Richtung Grunewaldturm, der merkt aber auch, was so eine lange, sanfte Steigung mit einem machen kann. Denn das sind ein paar Kilometer, wo es einfach nur 1 oder 2% bergauf gibt. Da ist man froh, dass der Berg nicht 500 Meter hoch ist.
Allerdings, wir haben den alten Kontrollpunkt Drei Linden heute ganz versteckt. Wir haben natürlich die Pfaueninsel, wir haben Schwanenwerder mit ganz, ganz eigenen Geschichten. Wir haben den Höhenwanderweg, Natur, wunderbare, die Saubucht und was man alles entdecken kann, ganz abgesehen von den tollen Villen, die sich entlang des Grunewalds erstrecken und natürlich die Havel und.
Wir sind das einzige Forstamt, was Weltkulturerbe verwaltet, nämlich die Nikolskoer Landpartie, die aufgrund der Folge des Landeswaldgesetzes, da steht drin, alles, was Wald ist, gehört dem Staat. Und wenn es von Wald umgeben ist, gehört es auch dem Staat und wird von Berliner Forsten verwaltet. Das bedeutet, die Kirche Peter und Paul ist Eigentum der Berliner Forsten. Wir haben die gerade vor 2 Jahren frisch für viel Geld renoviert. Auch das Gasthaus Paulsborn, auch das Gasthaus Mikolskö, auch Moorlake und Fauninsel gehören den Berliner Forsten, auch der Grunewaldturm beispielsweise. Das bedeutet, da kommt zu dem ganzen waldbewirtschaftenden Teil eben noch ein gebäudebewirtschaftender Teil hinzu.
Gibt es irgendeine Stadt, die Sie kennen, eine Millionenstadt auf der Welt, die ähnlich gearteten Wald besitzt?
Also in Europa sind wir der größte Waldbesitzer. Mit stadtnahem Wald, also auch der berühmte Bois de Boulogne oder Wäldereien um London herum sind im Verhältnis zum Berliner Wald klein. Das Besondere ist eben, dass diese Handstruktur heute noch in Ansätzen erkennbar ist, durch im Südwesten dem Grunewald, im Nordwesten dem Tegeler Spandauer Forst, im Nordosten dem Bucher Pankower Forst und im Südosten dem Köpenicker Forst. Das bedeutet, die gute Luft, die eigentlich Berlin hat, hat es dadurch, dass es in den Außenbezirken durch den Wald 5 Grad kälter ist als in den Innenbezirken im Sommer. Und im Winter die Frischluft, die heizungsgeschwängerte, schlechte Luft auch wegschwemmt in den Innenbezirken.
Links um um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum.
So viel Publikum, wie ist das nur möglich?
Links um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum.
Überall die Tots herum, schrumm, schrumm.
Jetzt sprechen wir aber endlich mal über das Wichtigste im Grunewald, nämlich die Bäume. Ich weiß, dass sich der Grunewald gerade auch unter Ihrer Leitung in den letzten 20 Jahren verändert hat, verändern musste. Ich persönlich, meine Schule, wir sind unter Kiefern groß geworden. Und nach dem Krieg, der Grunewald war nach dem Krieg, glaube ich, zur Hälfte abgeholzt. Man musste heizen und wurde dann aufgeforstet, vor allen Dingen mit schnell wachsenden Kiefern. Ich mag Kiefern, der Förster nicht.
Auch der Förster mag erstmal grundsätzlich Bäume. Er mag auch Kiefern, wenn die Alternative Sand ist. Und das war es eben nach dem Krieg. Da waren ja 3 Meter hohe Sandverwehungen auf der Havelchaussee, weil die ganzen Havelhänge runtergekommen sind, weil kein Baum mehr drauf stand. Diese großartige Aufforstungsaktion bis 1952 im Rahmen des Garioa-Programms hat eben zu Kiefer geführt. Übrigens überwiegend von Frauen durchgeführt. Schwerste Arbeit. Und die Kiefer hat 4 gewaltige Nachteile. Erstens, sie wird von fast jedem Insekt dieser Welt gefressen. Zweitens, sie wird von fast jedem Sturm, wenn sie ein Reinbestand ist, dieser Welt erfasst und umgeblasen. Drittens, sie brennt wie Zunder durch das Terpentin, was in ihrer in den Harzgallen enthalten ist. Und viertens, dadurch, dass sie immergrün ist, hat sie eine negative Grundwasserspende. Das heißt, sie verbraucht mehr Wasser, als hier in der märkischen trockenen Streusandbüchse ankommt über den Regen. Das bedeutet, wir wollen aus diesen Gründen, damit langfristig Wald in der trockener werdenden Welt existieren kann, wollen wir Mischwald haben, keine Reinbestände mehr. Dazu gibt es ein Waldumbauprogramm des Berliner Senats, was ungefähr auf 50 Jahre angelegt ist, so viel zur Langfristigkeit. Also das klappt auch Gott sei Dank noch im Berliner Senat. Und damit können wir den Kiefernanteil auf unter 30% drücken. Er soll nicht weg, aber er soll gedrückt werden. Und es gibt einen großen Unterschied zu anderen Wäldern. In Berlin brauchen Sie einen Sonnenschirm im Wald und in anderen Wäldern brauchen Sie die Taschenlampe. Aber in der Taschenlampe können die Bäume nicht mehr überleben bei diesem Klima, was wir jetzt haben.
Was wird nachgepflanzt? Was wird dazwischen gepflanzt? Was wird gemischt?
Alles, was heimisch ist, vor allen Dingen Eiche, Birke, Linde, Hainbuche, Buche, alles, ja, wenn wir von den Oderhängen Pflaumeiche bekämen als Saatgut, würden wir die auch mal gerne ausprobieren, weil die extrem hitzefest ist. Aber die Bestände dort sind viel zu klein, da gibt es noch kein Saatgut.
Wir haben aber auch Tiere im Wald. Und zwar manche Tiere, die sind lieber gesehen und manche sind neu. Einwanderertiere, zum Beispiel der Waschbär, den gab es früher
ja,
so nicht.
Ja, die beiden Tiere, die nicht so gerne gesehen werden, sind eben Wildschwein und Waschbär. Das Wildschwein, weil es nicht nur lästig wird und den Rasen umgräbt und die Blumenzwiebeln ausbuddelt, sondern weil es eben auch wenig Scheu hat und durchaus auch mal Menschen angehen kann. Und der Waschbär, weil der auf seiner Suche nach Nahrung und nach Versteck halt alles durchwühlt, was er irgendwo finden kann. Das heißt, die Dachböden sehen hinterher aus mit einer zerfledderten Dachisolierung, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte.
Wir gehen jetzt mal ein Stück durch den Wald und lauschen, wie sich so ein Wald anfühlt. Haben Sie einen Ratschlag für den Spaziergänger, wenn er irgendwo sein Auto stehen lässt oder irgendwo mit dem Bus oder der S-Bahn anlandet, wie sollte man sich durch den Wald bewegen?
Ja, grundsätzlich finde ich es ja wichtig, dass man sich auf das Objekt seines Spaziergangs ein bisschen einlässt. Also ich sehe viele Leute, die durch den Wald joggen, die durch den Wald Rad fahren, die im Wald grillen oder grillen wollen oder da ihr Bierchen trinken. Im Grunde brauchen die den Wald nicht. Im Grunde genommen nehmen die den als Kulisse. Wenn ich aber Wanderer sehe oder Leute, die Waldbaden machen oder mit Naturmaterialien Sport treiben, die schätzen den Wald ganz anders. Die schätzen eben auch, dass er ruhig ist, dass er möglichst keine Imbissbuden alle 3 Meter hat und dass er uneben ist, dass er nicht so menschengemacht wirkt, wie er sonst im Park das wäre. Und ich selber finde die Umgebung um den Grunewaldturm herrlich, weil Sie können dort sehr schön am Grunewaldturm parken, Sie können dort runterlaufen zur Havel und die angucken, Sie können an einer anderen Stelle wieder hoch oder Sie können bis Schildhorn laufen, Sie können auch bis zum Selbstmörderfriedhof laufen, das ist eine durchaus Tagestour, die man da machen kann, haben aber dann auf dem Rückweg wieder zwei Gaststätten, wo Sie einkehren können, also alles schick.
Unser Podcast heißt Blick zurück. Wir blickten heute 20.000 Jahre zurück. Aber Ausnahmen, wir möchten heute mal eine Ausnahme machen und möchten auch in die Zukunft blicken. Denn die Zukunft des Grunewalds sieht nicht so rosig aus.
Die Zukunft der europäischen Wälder sieht nicht so rosig aus, durch den Klimawandel bedingt. Wir merken das selber, dass einige Baumarten mit Hitze und mit Trockenheit weniger gut zurechtkommen als andere, zum Beispiel die Birke. Die ist eine Pionierbaumart, sie kommt eigentlich mit allem gut zurecht. Aber mit diesen sehr langen Trockenperioden, auch dem sehr trockenen Frühjahr, kommt sie sehr schlecht zurecht. Das merkt man daran, dass sie einfach umfällt. Sie wird innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten krank, faul, instabil und fällt um. Das bedeutet, es ist ein Verkehrssicherungsproblem. Im Wald ist ja betreten auf eigene Gefahr, nicht umsonst steht das da, aber im Gesetz, aber an Waldrändern, an Straßen zum Beispiel, muss man natürlich dafür sorgen, dass der Verkehr sicher fließen kann. Oder auch, wenn man auf touristische Inhalte hinweist, wie im Weltkulturerbebereich, muss man natürlich dafür sorgen, dass man da auch gesund hin und wieder zurückkommt. Das wird ein zunehmend größeres Problem. Der Berliner Senat hat nach den Stellenkürzungen in den 90er und 2000er Jahren auch darauf reagiert. Und wir haben erstmalig seit langem wieder mehr Förster einstellen dürfen, damit diese Spezialisten eben sich um die Baumbeschau sozusagen kümmern, um Bäume zu erkennen, die eventuell nicht verkehrssicher sind. Und ansonsten ist es natürlich ein Problem der Vielfalt. Wenn ich einen vielfältigeren Wald habe, das war das mit dem Waldumbauprogramm, dann habe ich eventuelle Ausfälle auch kompensiert durch andere Baumarten. Und darauf arbeiten wir hin und hoffen damit eben auch zukunftsfähig zu sein.
Wir reden über 100 Millionen Bäume.
In ganz Berlin.
In ganz Berlin. Ab wann ist ein Baum ein Baum?
Sobald er quasi so groß wie ein Mensch ist.
Zum Abschluss noch einmal das unsterbliche Rheinländerlied in einer sehr, sehr frühen Aufnahme, eine Schellackplatte. Ein großes Dankeschön an Sie, Herr Elmar Kilz, dass Sie mitten in Ihrer ehemaligen Wirkungsstätte noch einmal uns alles erzählt haben, was der Grunewald hergibt. Und das ist wirklich viel. Also nischt wie raus. Schaut euch den Grunewald an. Es lohnt sich.
Die ganze pure Süß und Kottentaler, Mentaler. Die eine pure breit, die andere schmaler. Doch jeden Fall sie Süß und Strau.
Pass auf!
Schlussfrage. PS, Sie hatten noch eine Berlin-Frage. Hier kommt die Schlussfrage, diesmal von Elmar Kilz.
Warum hieß der Barschsee früher Barschsee?
Herr Kilz, würden Sie es uns bitte gleich selbst beantworten?
Die Frage ist ganz einfach. Barschsee und Pechsee sind zwei kleine Toteismoore, die verlanden. Und in den 50er Jahren hatte der dort regierende Saubuchter Förster noch ein Boot auf dem Barschsee und eine Angelhütte. Und das Ganze war ein stadtbekannter Badesee, in dem man hinpilgerte. Und jetzt ist es ein feuchtes Wieschen, was künstlich bewässert werden muss, damit wieder ein bisschen Wasser da kommt.
Machen Sie es gut und bis zur nächsten Folge. Ihr Oliver Ohmann von der BZ.